Heute geht es um die dunkle Seite der Wissenschaft. Ich verspreche dir, dass du nach der Folge deutlich kritischer auf die sogenannte Wissenschaft draufschauen wirst. Und egal, ob du die Wissenschaft sehr magst, dann sind ja viele neue Erkenntnisse für dich drinnen, oder ob du damit gar nicht so viel anfangen kannst. In beiden Fällen ist es eine sehr, sehr wertvolle Folge zum selbstständigen Denken. Also bleib dran. Wissenschaft, was ist das eigentlich? Wissenschaft schafft Wissen, so wie das Wort auch sagt. Es gibt im Duden eine Definition, die meint, naja, die Wissenschaft, die bringt Wissen hervor, ist eine forschende Tätigkeit in einem bestimmten Bereich und dieses Wissen sollte begründet, geordnet oder gesichert sein. Das sagt jetzt sehr wenig aus, deswegen schauen wir uns mal die drei Gütekriterien der quantitativen Wissenschaft an. Kurz für dich, es gibt die quantitative, also wo man ganz viele Leute befragt und dadurch statistische Analysen macht, und es gibt die qualitative, wo man zum Beispiel ja meistens weniger Leute hat, das muss aber nicht so sein, und sehr intensiv zum Beispiel durch Interviews und durch Analysen von diesen Interviews und so weiter auch forscht, aber eben anders, eben qualitativ und nicht quantitativ. Und das Quantitative ist trotzdem das, was ja sehr verbreitet ist, sehr groß ist, und da gibt es Gütekriterien. Also die Idee ist nicht, wenn du in der Zeitung eine Umfrage liest, dass das irgendwas mit Wissenschaft zu tun hat. Nur weil ein Prozentzeichen dort steht, hat es überhaupt nichts Wissenschaftliches. Und deswegen gibt es eben diese drei Kriterien, und die schauen wir uns in aller Kürze mal an. Diese drei Kriterien, du hast sie sicher schon mal gehört, heißen Objektivität, Reliabilität und Validität. Das erste, Objektivität, meint, dass es keine ungewollten Einflüsse von außen gibt. Also du als Forscher glaubst, dass zum Beispiel du durch Sprache andere Menschen beeinflussen kannst, und das willst du das sozusagen beweisen, machst ein Experiment, machst ein Design und du bist voll überzeugt, dass das funktioniert. Das ist schon ja schwierig, nicht ganz objektiv. Ja. Jetzt ist die Idee, dass du dich möglichst raushältst, damit auch wirklich was das passieren kann, was passieren soll. Was auch nicht objektiv ist, wenn du deine Freunde zu der Studie einlädst, dass die da mitmachen, weil du schon weißt, dass die genau die richtigen Ergebnisse liefern. Ein Aspekt, der dagegen zu wirken, sind die sogenannten Doppelblindstudien. Das heißt, ein Arzt, wenn ein Medikament auf den Markt kommt, wird, gerade in Amerika, gibt es einerseits die mehrere Gruppen immer, nämlich die Medikamentengruppe und die Placebo-Gruppe. Und jetzt kommt der Doppelblindstudien-Effekt dazu. Nicht nur der Klient, also der das Medikament oder das Placebo nimmt, also Placebo heißt, das ist ein wirkungsloses Medikament, sondern auch der Arzt weiß nicht, ob er jetzt gerade ein Medikament oder ein Placebo hergibt. Und das ist der sogenannte Doppelblindstudieneffekt. Das Problem hierbei ist, dass das in der Psychologie nicht immer möglich ist. In der Medizin, bei Medikamenten, ist das möglich. Da könnte man das machen, zum Beispiel auch bei Impfungen. Da wird es zum Beispiel übrigens sehr selten gemacht. Da gibt es sehr selten Doppelblindstudien. In dem Bereich der Medikamente ist es in Amerika zumindest praktisch immer so. Jedes Medikament, was auf den Markt kommt, muss zwingend mit der Placebo-Studie verglichen werden. Und die ist in der Regel doppelblind. Und das ist sehr sinnvoll. Also da geht es eben nicht nur darum, Wissen zu schaffen, sondern eben, man sagt, objektiv. Aber Objektivität hat unsere Grenzen. Wir sind alle subjektive Wesen. Also es ist nur eine, wir können uns nur annähern der Objektivität. Das zweite Kriterium ist die sogenannte Reliabilität. Das heißt, wenn ich die Studie nochmal machen würde, dann sollte dasselbe Ergebnis rauskommen, oder? Ja, und da gibt es leider ganz, 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 ganz viele Biase. Also eine Aspekt ist natürlich, dass eine Umfrage in Zeitungen total Käse ist. Warum? Weil die Umfrage oft so suggeriert, das wird vielleicht gar nicht geschrieben, dass die Österreicher oder die Deutschen so denken. Ja, wenn ich jetzt aber die Umfrage von einem Altersheim gemacht habe, werden andere Menschen befragt und man kann das nicht auf ganz Deutschland beziehen. Ich gebe dir ein Beispiel, ein praktisches Beispiel. Es war vor 2022, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, gab es eine Umfrage zu, würden Sie auch Masken tragen, wenn es keine Maskenpflicht gibt? Die Umfrage war in Österreich. Und wenn ich mich richtig erinnere, waren 80% dafür. Wir haben gesagt, ja, ich würde auf jeden Fall weiterhin Masken tragen jetzt, auch wenn es nicht verpflichtend ist. Jetzt war es so, dass die Woche darauf, also das ist nicht viel Zeit, diese Maskenpflicht in Österreich gefallen ist. Und dann müssten ja, wenn diese Studie reliabel ist, also wenn und auch valide, zu dem kommen wir gleich noch, dann müssten ja also ungefähr 80% der Leute Masken tragen. Nun, ich war dann im Einkaufszentrum und verschiedenen anderen Geschäften und dort waren es zwischen 0 und 5%. Also praktisch niemand hat eine Maske getragen, nachdem es nicht mehr verpflichtend war in diesen Bereichen, obwohl scheinbar 80% Ja gesagt haben. Gut, jetzt war das keine wissenschaftliche Studie, sondern eine Umfrage. Es kann sein, dass die UF da getrickst hat. Das will ich jetzt gar nicht beurteilen, kann ich jetzt gar nicht beurteilen. Aber das ist eben nicht reliabel. Das heißt, wenn man die Woche drauf, jetzt erst einmal, wenn man wieder fragen würde, würde wahrscheinlich schon ein anderes Ergebnis rauskommen. Und ja, also sehr, sehr fraglich dieses Thema, weil es eben nicht nochmal mit demselben Ergebnis publiziert werden kann. Und hier haben wir ein Riesenproblem in der Wissenschaft, weil ganz viele Studien nicht repliziert werden können. Und zwar unabhängig, ob da politische Interessen drinnen dahinter sind oder nicht. Es gibt die sogenannte Replikationskrise, die 2015 sehr groß geworden ist, gerade im psychologischen Bereich. Und dort hat man Folgendes gemacht. Du musst dir vorstellen, dass die Idee war, okay, jetzt schauen wir mal, wie reliabel sind die Studien. Man hat sich 100 sehr gute Studien von renommierten Journalen, zu dem kommen wir später noch, herausgesucht. Also nicht irgendwie so eine 0-15-Studie, sondern wirklich eine Studie, wo man sagt, hey, die hat Hand und Fuß. Da hat man vom Gefühl her, wenn man das alles liest, die Daten, alles super. Da hat man 100 Studien hergenommen und hat andere sehr gewissenhafte Forscher gebeten, diese zu replizieren. Und in der Regel war es sogar so, dass die Forscher, die es repliziert haben, mit den Originalautoren Kontakt hatten. Das heißt, es war jetzt nicht so, vielleicht da ein Fehler passiert, sondern die hatten Kontakt. Und es war wirklich die Idee, dieses Studienergebnis zu replizieren, also genau gleich alles nachzumachen. Und naja, dann sollte dasselbe Ergebnis rauskommen. Wenn dasselbe Ergebnis rauskommt, dann würden wir sagen, hohe Reliabilität. Wenn nicht dasselbe Ergebnis rauskommt, eine niedrige Reliabilität. Jetzt meine Frage an dich, was glaubst du? Wie viel Prozent aller Studien waren reliabel, also dass genau dasselbe Ergebnis rauskommt, also genau dasselbe, nicht mehr oder weniger dasselbe. Also wenn es in der ersten Studie signifikant ist, dann sollte es auch in der zweiten Studie signifikant sein. Nun, das Ergebnis im psychologischen Bereich ist erschreckend. Nur 39% hatten dasselbe signifikante Ergebnis wie die Originalstudie. Das ist deutlich weniger als die Hälfte. Wenn man jetzt ganz gemein ist, könnte man sagen, wenn du eine Studie liest, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass das Gegenteil wahr ist. Das ist ein bisschen brutal gesagt, aber das wäre so die Richtung. Und diese Replikationskrise, also gerade im psychologischen Bereich, in anderen Bereichen ist es ein bisschen weniger, aber es ist genauso im medizinischen Bereich und anderen Bereichen auch, ist eigentlich ein Riesenproblem. Und das große Problem hierbei ist auch, dass wenn jemand Replikationsstudien macht, also erstens mal ist es weniger interessant. Ja, wenn du einfach nur eine Studie nachmachst, viele wollen das gar nicht. Und ich weiß das aus eigener Erfahrung, auch in meinem Studium, dass viele gar nicht so Interesse haben und vor allem, wenn sie dann was anderes rausbekommen, ist es viel schwieriger, in ein sogenanntes renommiertes Journal reinzukommen, weil erstens mal nur eine Replikationsstudie und dann kam nicht mal das Ergebnis raus, also nicht signifikant das Ergebnis, das wird tendenziell seltener publiziert, das ist das sogenannte Bias, ja, das heißt, das ist ein weiterer Fehler, der da vorkommt und das verzerrt das Ergebnis immer. Wir haben immer so das Gefühl, aha, ja, das geht in die Richtung, da gibt es auch andere Studien, die das sagen. Ja, und manche davon werden eben nicht publiziert oder in nicht so bekannten Journalen und dadurch wird es nicht so bekannt. Das heißt, auch hier haben wir ein riesiges Problem. Und das dritte Kriterium ist die sogenannte Validität. Validität meint, misst du das, was du messen sollst. Also kurzum, wenn du Menschen, die über 50 sind, befragst, ob sie Angst vor keine Ahnung was haben, und dann hast du irgendein Ergebnis und dann sagst du, Deutschland hat Angst vor XY. Das ist nicht valide, weil du hast nicht gemessen, ob Deutschland Angst davor hat, sondern du hast Menschen über 50 in Deutschland gemessen. Das heißt, Validität ist, meint, das, was du dir jetzt hier gerade forscht und die Aussage, die du daraus, das Fazit, was du daraus ziehst, gibt es da wirklich einen Zusammenhang oder nicht? Ich gebe ein anderes sehr praktisches Beispiel, das zeigt, wie auch viele Probleme und viele da passieren bei der Validität. Und zwar gibt es eine Studie, die zeigt, da wurden Menschen befragt, wofür sie denn am meisten Angst haben. Ja, zum Beispiel vor dem Tod, ja, oder davor, sich mit dem Auto zu fahren oder zum Beispiel eine Rede zu halten. Und mit Abstand, die allermeisten Menschen hatten davor Angst, eine Rede zu halten. Und deutlich weniger Menschen hatten Angst vor dem Tod. Und das Ergebnis der Studie, ja, wenn man es ein bisschen persifliert übersetzt, wäre die Idee, der Mensch, der die Grabrede hält, hat es schlimmer als der Mensch, der im Sarg liegt. Rein vom Angstlevel her. Was natürlich Blödsinn ist. Ne? Aber diese Studie, das war eine Befragung, man konnte was ankreuzen. Jetzt ist es so, dass viele schon mal eine Rede gehalten haben und wissen, dass sie davor Schiss haben. Jetzt ist es aber so, dass die meisten Menschen, die diesen Fragebogen ausfüllen, noch nicht gestorben sind. Das heißt, es ist etwas, was noch nie sie erlebt haben, wo sie sich auch nicht wirklich reinfühlen können. Manche eben schon, manche hatten ja auch Angst, einige aber auch nicht. Und das ist ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, fassi. Während eine Rede halten überhaupt nicht fassi ist, da haben praktisch alle diese Erfahrung schon gemacht und haben vielleicht Angst davor, haben vielleicht sogar schlechte Erfahrungen damit gemacht. Und dementsprechend ist diese Befragung, die in der einen Seite retroperspektiv ist, also ich schaue sozusagen in die Vergangenheit, wie ist es mir da gegangen, hatte ich da Angst oder wie auch immer, das kann ich mit dem einen machen, das andere nicht, sehr, sehr schwierig. Das Spannende ist jetzt hierbei, dass diese Studie eine extrem vielfach zitierte Studie ist. Wahrscheinlich, weil das Ergebnis auch so faszinierend ist. Dadurch, dass es so viel zitiert wurde, ist es bekannter geworden. Ja? Und das ist übrigens auch ganz oft so, dass es gibt auch manche Studien, die zeigen, dass Ergebnisse, die falsch sind, öfters zitiert werden. Und auch ein Problem dabei ist, wenn man dann draufkommt, irgendwann, hey, das ist falsch, wird das neue Ergebnis oft eben, wie gesagt, in den sogenannten anerkannten Journalen nicht so schnell publiziert oder nicht sofort, weil es auch nicht so interessant ist irgendwie. Also das ist auch so ein Bias, der hochgradig interessant ist. Also kommen wir später noch dazu. Das heißt, aber jetzt mal zusammengefasst, Wissenschaft meint, dass etwas höchst objektiv, reliabel und valide sein soll. Also, es sollte keine Einflüsse von außen geben, die das eigentliche Ergebnis machen. Die Studie sollte wiederholbar sein, es sollte dasselbe Ergebnis rauskommen und es sollte valide sein. Bis dorthin ist ja noch alles okay. Also da würde man sagen, okay, ja, wir können uns zwar nicht, können das Ergebnis nicht erreichen, aber wir können uns annähern. Und jetzt kommt das große Problem. Die dunkle Seite der Wissenschaft. Und zwar, Wissenschaft wird ja zum großen Teil vom Staat, also im weitesten Sinne von dir und mir, also von uns, finanziert. Jetzt ist es aber so, dass privatwirtschaftliche Verlage diese wissenschaftlichen Ergebnisse bekommen und publizieren. Das hat früher auch total Sinn gemacht, dass man die braucht, weil da gab es kein Internet, das musste jemand drucken und so weiter. Mittlerweile ist es übers Internet, haben die praktisch keine Kosten, weil übers Internet ist, also du brauchst einen Server und ja, ein paar Kosten hast du, aber praktisch keine Kosten. Also Elsevier zum Beispiel ist so ein Verlag. Und die haben phänomenale Gewinne. Also Elsevier hat zum Beispiel 2018 eine Gewinnmarge von sagenhaften 37%. Ja? Eine Gewinnmarge von, also wenn du kein Unternehmer bist, das ist total geil. Also eine Gewinnmarge von 37%, da sagst du, ja, da würde auch Apple einen Handkuss machen und viele andere, das ist der Wahnsinn. Und würde man sagen, ja, ist ja kein Problem, die machen ja was total Wichtiges. Jetzt ist aber die Frage, was machen die eigentlich? Also unter anderem entscheiden die, ob der Artikel reinkommt oder nicht. Jetzt würdest du sagen, wahrscheinlich sind das alles Profis, alles Wissenschaftler. Nein, nicht unbedingt. Also die Leute, die wirklich forschen und gerade am Zahn der Zeit sind, haben meistens mehr Ahnung. Ja? Also das ist mal der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist auch, dass es auf der Uni mittlerweile einen ziemlichen Publikationsdruck gibt. Also die Idee ist, je mehr du publizierst, je öfter du publizierst und je renommierter der Verlag, desto besser für die Universität. Also möglichst viel publizieren. Dadurch leidet natürlich die Qualität. Jetzt kann man sagen, und das ist aber auch die Idee, die Verlage schauen, dass da möglichst hohe Qualität reinkommt. Ja, unter anderem schaut man sich das, ist das in der Wissenschaft so, dass wenn das peer-reviewed ist, das heißt, wenn sich andere Forscher, die nicht mit der Studie zu tun haben, sich das anschauen und sagen, ja, das ist gut, das passt, also ein peer-reviewed das Ganze, also ein anderer Forscher schaut da mal drüber. Ja, das machen auch nicht diese privaten Verlage, das machen eben andere Unis oder andere Forscher. Das heißt, da zahlt dieser Verlag, also dieser privatwirtschaftliche Wissenschaftsverlag auch nichts. Und jetzt kommt's. Jetzt ist es manchmal sogar so, dass die das dann exklusiv haben wollen. Das heißt, das kannst du dann nicht weitergeben. Aber es wird noch viel krasser, jetzt verkaufen die das auch noch. Also ich fasse zusammen. Es gibt privatwirtschaftliche Verlage, die kriegen die Ressource von der Universität kostenfrei und kriegen auch nochmal Geld, weil sie es jetzt verkaufen. Davon kriegt die Uni übrigens nichts. Ja? Die Uni hat nichts davon. Und jetzt wird es noch besser. Die Uni zahlt wiederum denselben Verlag Geld, und zwar relativ hohe Summen. Was genau, weiß ich nicht, weil das ist geheim. Da gibt es Geheimklausel. Dem Verlag, damit die wiederum auf diese Papers zugreifen können. Also nicht auf die eigenen, sondern eben auch auf alle anderen. Weil so ein Paper, das kann mal 10, 20, 30, 40 Euro kosten. Das ist relativ teuer und deswegen kauft man meistens ein ganzes Bundle. Diese privatwirtschaftlichen Verlage, und das ist ein weiteres Problem, da gab es früher, also 2001 zum Beispiel, relativ viele. Heute gibt es da, also sind es nur noch wenige. Warum? Weil die Großen die Kleinen aufgekauft haben. Also es gibt sowas wie einen Monopoleffekt. Jetzt ist die Frage, naja gut, aber für irgendwas werden die schon da sein. Ja, früher waren die wirklich sinnvoll, haben das ja auch publiziert, aber heutzutage ist die Frage, eigentlich, also durchs Internet, bräuchte man die gar nicht. Die Uni könnte über Open-Source-Netzwerke, also über Open-Access, es gibt so eine Idee, das wäre auch die Lösung, dass man das einfach immer kostenfrei für alle publiziert. Die könnte das übers Internet total einfach, praktisch, kostenfrei, also es kostet fast nichts, auch für die, könnten das zur Verfügung stellen. Das wäre überhaupt kein Problem. Also wir bräuchten die gar nicht mehr. Und die Frage ist, okay, was ist jetzt der Mehrgewinn oder warum haben wir die dann eigentlich noch? Und das Einzige, was diese Journale heute haben, ist ein sogenanntes Renommee. Also, na, wenn The Science oder das Nature was publiziert, dann ist das was Besonderes. Jetzt weißt du, das ist überhaupt nichts Besonderes, weil jetzt kommt das Nächste. Es gibt dann auch einen sogenannten Impact Factor von Journalen, also wie wichtig, wie toll das ist. Und dieser korreliert leider nicht mit der wissenschaftlichen Qualität. Es gibt Studien. Übrigens, ich habe ganz viele Links zu den Studien in den Shownotes, die werde ich jetzt hier nicht extra zitieren, verteilt, wo ich die Aussagen auch unterlegt werden, dass es jetzt nicht nur meine Meinung ist, sondern da gibt es auch Studien dazu. Und es gibt eine Studie, die zeigt, ja, je höher der Impact Factor, desto schlechter die Güte des Ergebnisses von der Studie. Ja? Was ein bisschen absurd ist, weil eigentlich sollte es ja genau umgekehrt sein. Also eigentlich wäre die Idee, von der Idee her. Das ist jetzt natürlich in kleineren, also ganz viele Studien stimmen da trotzdem. Ja? Also ist jetzt nicht, ich will jetzt ja nicht übertreiben, ja? Aber allein das, also das Ergebnis ist, denkt natürlich, regt zumindest, sollte zum Nachdenken anregen. Ja, ich hoffe, nach der Folge hast du keinen Renommee-Respekt mehr. Also die Idee, wenn das dort publiziert ist, dann. Ja, das ist leider, war vielleicht mal so, ist mittlerweile nicht so. Ich sage in meinen Ausbildungen immer wieder, heute argumentiere ich am liebsten mit der Wissenschaft, das funktioniert am besten, vor 200 Jahren hätte ich mit der Religion argumentiert. Und ich sage das scherzhaft, aber ich glaube, nach der Folge hast du eine Idee, warum ich das sage. Die Wissenschaft hat eine Autorität, so wie vor 200 Jahren die Religion Autorität hatte. Mittlerweile hat die Religion nicht mehr so viel Autorität. Und wenn du sagst, die Wissenschaft sagt, was per Definition ein Blödsinn ist, weil die Wissenschaft kann gar nichts sagen. Ja, es können einzelne Wissenschaftler etwas sagen und, was aber viel öfters passiert, dass ein Journalist oder ein anderer Mensch, der einen Wissenschaftler oder etwas Wissenschaftliches gelesen hat, der sagt dann eigentlich was. Das hat mit der Wissenschaft noch weniger, wenn nicht gar nichts zu tun. Und ich hoffe auch nicht, dass du so Sätze sagst wie, die Wissenschaft hat bewiesen. Weil die Wissenschaft kann gar nichts beweisen. Zumindest nach Karl Popper. Karl Popper hat gesagt, wir können nichts beweisen, wir können nur falsifizieren. Was heißt das? Das heißt, wir können sagen, etwas stimmt nicht. Also wir können draufkommen, dass eine bestimmte Aussage, eine Hypothese, sagt man in der Wissenschaft, nicht stimmt. Wir können aber nicht sagen, es ist so. Warum? Weil man dafür alle Fälle, die irgendwie möglich sind, ausschließen müsste. Und das ist per Definition unmöglich. Es gibt ein Beispiel. Wenn wir sagen, die Schwäne sind weiß, alle Schwäne sind weiß und es ist bewiesen, dann braucht es nur einen schwarzen Schwan, den es auch gibt, um das zu falsifizieren. Das heißt, wir können sagen, die Hypothese ist falsch. Das ist so nicht, weil es gibt einen schwarzen Schwan, deswegen sind Schwäne nicht immer nur weiß. Und das geht, das ist möglich, aber ich kann eben genau das Gegenteil nicht machen. Also wenn ich jetzt sage, Schwäne sind immer nur schwarz und weiß und das ist bewiesen, diese Hypothese kann ich nicht aufstellen, weil dafür müsste ich alle Schwäne auf der ganzen Welt und im Universum und wo auch immer kennen. Und am besten auch die Evolutionsgeschichte in die Vergangenheit und in die Zukunft. Und diese Daten habe ich in der Regel nicht. Also wenn ich wirklich alle Daten von etwas hätte, dann könnte man das machen. Und wenn ich auch wirklich wüsste, dass das, wie gesagt, auch alle Daten aus der Vergangenheit und Zukunft sind, je nachdem, um was es gerade geht, dann wäre es möglich. Aber das habe ich ja nie als Wissenschaftler. Ich habe immer nur einen Teilauszug. Und ich kann von diesem Teilauszug zwar Wahrscheinlichkeiten hochrechnen, dass es so ist, aber ich kann nicht sagen, nur weil ich jetzt 10 weiße Schwäne gesehen habe, sind alle Schwäne weiß. Das ist nicht möglich. Zumindest nach Karl Popper ist es nicht möglich. Das heißt, natürlich ist es so, dass wenn ich mal tausendfach ein Phänomen gesehen habe, natürlich hochrechnen kann und die Wahrscheinlichkeit ist auch hoch, dass es stimmt. Aber es ist eben nur eine Wahrscheinlichkeit und es ist kein Beweis, dass es so ist. Und das ist ein großer Unterschied. Ja, ich möchte die Folge nochmal zusammenfassen. Das ist ja hier dieses Wortanalyse-Format am Montag und einige von euch finden es sehr gut. Schreibt mir auch gerne in der Telegram-Community oder in der internen Community, ja, wie dir das Format gefallen hat, wie dir das Thema gefallen hat. Wir haben ja hier mit Sprache zu tun, also wir haben jetzt das Wort Wissenschaft analysiert und ich hoffe, dass du jetzt ein anderes Bild von Wissenschaft hattest als vorher. Und dafür möchte ich dir das kurz nochmal zusammenfassen. Und zwar, Wissenschaft ist die Idee, dass eben Wissen geschaffen wird, das möglichst begründet ist, was möglichst gesichert sein sollte. Und das hat die Kriterien Objektivität, Reliabilität und Validität. Und alle drei sind leider ein bisschen in der Krise, also gerade im psychologischen Bereich, die Replikationskrise von 2015, wo 100 Studien reproduziert wurden und nur 39% hatten genau dasselbe signifikante Ergebnis. Das ist natürlich ein sehr bitteres Ergebnis im Bereich der Reliabilität. Ja, und dann haben wir das nächste große Problem. Selbst wenn alle nach bestem Wissen und Gewissen handeln und man diese Fehler ausmerzt, haben wir privatwirtschaftliche Verlage, die richtig viel Kohle verdienen, die Material von der Universität bekommen und Geld aus dem Nichts schaffen, könnte man fast sagen, weil das, was sie eigentlich machen, ist praktisch nichts, außer ihre Renommee aufrechterhalten, natürlich ihr Journal zu drucken, aber das meiste wird im Internet gekauft. Das ist auch für die meisten interessant, das über das Internet runterzuziehen. Es gibt Geheimklauseln, wo dann auch die Unis sozusagen zahlen, um zu diesen Journals Zugriff zu haben. Also Geheimklauseln über den Preis, was die da zahlen. Wir wissen es nicht, sind es 50.000, sind es 100.000 im Jahr, we don't know, aber es sind auf jeden Fall sicherlich größere Summen. Und diese Verlage haben einen Renommee-Faktor und dieser Renommee-Faktor sagt aber nichts über die wissenschaftliche Qualität aus, zumindest was einige Studien so herausgefunden haben. Links dazu findest du, wie gesagt, in den Shownotes. Und das ist der Grund, warum, wenn jemand sagt, die Wissenschaft hat gesagt, du innerlich lächeln kannst und du denkst, ja, das ist schön, das ist süß, aber um Ludwig Wittgenstein zu zitieren, und damit möchte ich heute enden, wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch direkt diesen Podcast oder noch besser, empfehle ihn Freunden, diskutiere mit ihnen, damit du auf einer viel tieferen Ebene lernst. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann schau doch auf meinem persönlichen Telegram-Kanal t.me/Selbstbeeinflussung vorbei. Dort findest du auch die Community und vieles mehr. Wenn du noch tiefer in die exzellente Kommunikation einsteigen möchtest, dann schau auf unsere Webseite landsiedel.com vorbei. Es ist auch alles in den Shownotes verlinkt. In diesem Sinne wünsche ich dir noch viele magische Begegnungen mit dem Wort. In der nächsten Folge starten wir ganz offiziell mit der zweiten Staffel und du erfährst von allen Neuerungen, von vielen Feedback, von Fragen, die Teilnehmer bisher hatten. Auch ein letzter Aufruf zum Gewinnspiel ist nochmal drinnen und viele spannende Sachen, also am besten gleich abonnieren und dabei sein. Ciao dir, tschüss.